Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 3.
Mit der U-Bahn sind wir bis zur Endstelle der grünen Linie am südlichen Stadtrand von Taipeh gefahren und haben dann ein Taxi in die schon recht bergigen Außenbezirke von Xinjiang genommen. Yabun Yuma empfängt uns im Wohnzimmer des Hauses, das sie zusammen mit ihrem Mann bewohnt.
Sie ist eine Tattoo-Artistin, eine Tattoo-Künstlerin, sie ist eine Malerin, sie gehört zur indigenen Bevölkerung der Atayal und sie hat Bier auf dem Tisch stehen. Es ist morgens um 10, aber sie hat gesagt, sie ist nervös, weil sie nicht so oft Interviews gibt und deshalb müssen wir jetzt erstmal, um die Nerven zu beruhigen, ein bisschen Bier trinken.
Okay, also Prost.
Ha, fei sang gan xie shou fang, wo mi xin he ge pi jiao ma. Sie stellt sich vor und sagt ihrem Familienhintergrund nach, ihr Vater ist ein chinesischstämmiger, vom Festland kommender Taiwaner und ihre Mutter gehört zum indigenen Volk der Atayal, also sie ist halb-halb und sie ist mit ihrer Mutter in Taipei aufgewachsen, also sie ist gar nicht in so einem Kontext von in den sogenannten Bulor, das sind die Siedlungen für die Ureinwohner, da ist sie nicht aufgewachsen, sondern in der Stadt, also in der chinesisch geprägten Kultur und erst als sie ihren Mann kennengelernt hat vor 10 Jahren, der von ihm stammen beide Elternteile aus dem indigenen Volk der Atayal, dann erst ist sie richtig in Kontakt mit dieser Kultur gekommen und hat mit ihm in der Siedlung gelebt und hat entdeckt, dass das eben ein wichtiger Teil und vielleicht sogar der wichtigste Teil ihrer eigenen persönlichen Identität ist.
Yabun Yuma erzählt von den Vorurteilen, die es noch zu ihrer Schulzeit über die Ureinwohner gab. Die ursprünglichen Bewohner Taiwans, die sich selbst als Ureinwohner bezeichnen, wurden lange Zeit als rückständig und nicht sehr kultiviert angesehen. Das hat sich heute teilweise geändert. In der taiwanischen Popmusik, aber auch am Sport und im Militär sind die Ureinwohner sehr präsent. Yabun Yuma hat als Bühnenbildnerin in Taipeh gearbeitet. Auf Reisen nach Moskau und Berlin entdeckte sie ihre Begabung fürs Tätowieren und eröffnete 2019 ein eigenes Tattoo-Studio. Ein Jahr später musste sie umsatteln. Wegen der Covid-Pandemie blieben die Kunden aus, sie begann sich mehr und mehr der Malerei zu widmen und sie entwickelte eine Passion für die traditionelle Jagd in den Bergen. Gejagt werden vor allem Wildschweine, aber auch Hirsche, Bergziegen und Affen.
In der Zeit hat sie eben mehr und mehr mit den Ureinwohnern in der Siedlung gelebt. Die waren am Anfang sehr skeptisch. Die haben gesagt, Frauen, die haben ganz bestimmte Rollen, die sollen nicht in die Berge, die sollen vor allen Dingen nicht auf die Jagd, die dürfen kein Gewehr anfassen. Und sie hat gesagt, das ist doch Aberglaube, also das gilt doch nicht mehr, ich will da mit. Und sie ist am Anfang einfach mitgelaufen, hinter den Jägern hergelaufen. Die haben vor jeder Jagd zu den Göttern gebetet und haben gesagt, Entschuldigung, wir bringen heute eine Frau mit. Die lässt sich nicht abschütteln, die ist einfach dabei. Nach und nach durch ihre Beharrlichkeit und auch dadurch, dass sie bewiesen hat, sie ist nicht langsamer als die Männer und sie kann auch schweres Gepäck tragen und so weiter, hat sie sich langsam so diese Akzeptanz erzwungen. Und jetzt gehen wir gleich hoch und schauen uns ihre Bilder an, denn sie sagt, das gehört für sie eben zusammen, diese Entdeckung ihrer eigenen Identität als Ureinwohnerin. und ihre Kunst, in der sie versucht, die Kultur der Ureinwohner zu bewahren. Denn natürlich gibt es da vieles, was vom Verlust bedroht ist, vom Aussterben bedroht ist. Manche, die sich immer noch ihrer Identität als Ureinwohner schämen, oder andere, die einfach aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen sind, in der Stadt zu leben und sich dann an die Mehrheitskultur dort anpassen. Und gerade so alles, was um das Thema der Jagd kreist, das ist für sie wichtig und auch eine wichtige Inspiration für ihre Kunst.
不祥的象征，还是说，为什么以前的老人家会不希望女孩子到山上，就是比较着重于女孩子这部分。
Das Atelier befindet sich auf dem Dach des Hauses. Überall stehen großformatige Bilder, die in kräftigen Farben Menschen mit Tierköpfen, Kamelreiter, Elefantenführer und sich lassiv an einem Swimmingpool räkelnde Frauen zeigen. Eines ihrer frühesten Bilder zeigt Che Guevara, in dessen Haar man bei näherem Hinsehen kleine Meereswellen entdeckt. Wellenreiten an Taiwans Ostküste ist ein gemeinsames Hobby von Yabun und ihrem Mann Hanson. Zurück im Untergeschoss zeigen uns die beiden die selbstgebauten Gewehre, die sie für die Jagd benutzen. Waffenbesitz ist in Taiwan verboten. Eine Ausnahme gibt es nur für die Jagdwaffen der Ureinwohner, die aber nachweisen müssen, dass sie ihre Gewehre selbst angefertigt haben. So will der Staat illegalen Waffenhandel unterbinden. Für Yabun und ihre Jagdbrüder ist das ein Problem, denn in ihrer Siedlung gibt es nur noch einen alten Mann, der sich auf die Herstellung von Gewehren versteht. Und auch die, gibt sie uns zu verstehen, sind nicht wirklich sicher. Es kann leicht zu gefährlichen Unfällen kommen. Schlimmstenfalls explodiert beim Schuss die ganze Waffe. Also befinden sich unter den Gewehren in ihrem Besitz doch zwei, zu denen sie auf anderem Weg gekommen ist. Genauer will sie es nicht sagen. Nachdem wir ein Stück eingelegtes, rohes Wildschwein probiert haben, bringen uns unsere Gastgeber zurück zur Metrostation Shenyang und wir fahren zum Hauptbahnhof, wo wir den Zug nach Hualien an der Ostküste nehmen.
Wir haben gerade Taipei-Stadt verlassen.
Richtig, und fahren Richtung Osten, das heißt Richtung Ostküste. Und da macht der Zug dann einen Schwenk nach Süden und dann fahren wir die Ostküste hinab bis Hualien. Das ist etwas oberhalb der Mitte von Taiwan, würde ich sagen. Und da mieten wir uns ein Auto und fahren noch ein Stück weiter nach Süden in den tropischen Teil der Insel und besuchen Charlie Lang, ein Dichter, Schriftsteller, der zum indigenen Volk der Bunung gehört, den ich zum ersten Mal kennengelernt habe in Berlin vor 2 Jahren. Da war er zu Gast im Literarischen Kolloquium in Berlin, zusammen mit 2 anderen Kolleginnen bzw. Kollegen aus Taiwan. Und ich habe eine Veranstaltung mit denen moderiert und fand, er hat sehr interessant erzählt dort von der Sicht der Ureinwohner auf Taiwan, von den Traditionen, die er versucht zu pflegen. Er ist eben auch so eine Art Aktivist im kleinen Bereich seines Volkes bzw. der Siedlung, in der er wohnt, wo er sich darum bemüht, bestimmte alte Traditionen, altes Wissen, wie werden bestimmte Dinge hergestellt, wie wurden traditionell Häuser gebaut. Einfach ein Wissen, das mal selbstverständlich war und das heute nicht mehr selbstverständlich ist, weil die jungen Leute wegziehen und weil diese Siedlungen überaltern. Er bemüht sich darum, das zu bewahren und er bemüht sich vor allen Dingen darum, so ein gemeinschaftliches Leben darüber in der Siedlung herzustellen, dass die Leute zusammenkommen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen und Wissen weitergeben, was die Alten noch haben und die Jungen, die in einer ganz anderen Welt aufgewachsen sind, eben nicht mehr.
Je weiter wir nach Süden kommen, desto höher werden die Berge, die im Nordosten Taiwans fast direkt ins Meer abfallen. Das Nord-Süd verlaufende Zentralmassiv mit über 200 Gipfeln von mehr als 3000 Metern Höhe und tief eingeschnittenen Schluchten hat der Insel lange Zeit ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Die wichtigsten Militärbasen befinden sich an der Ostküste auf der von China abgewandten Seite. Aber in den letzten Jahren hat die Volksrepublik damit begonnen, auch Marinemanöver vor der östlichen Pazifikküste Taiwans abzuhalten, um so eine mögliche Blockade der Insel zu trainieren. In Hualien mieten wir uns ein Auto und setzen die Fahrt bis zur kleinen Stadt Yuli fort, wo wir uns am nächsten Morgen mit Shali Lan treffen wollen. Das Städtchen ist umgeben von Reisfeldern, Bananenplantagen und Betelnusspalmen mit ihrem charakteristisch dünnen Stamm. Dadurch kann man sie leicht von Kokospalmen unterscheiden. Freunde von Shali Lan betreiben hier ein Hostel, dessen Gäste vor allem Radfahrer und Bergwanderer sind, die von Yuli aus zu Touren ins Zentralmassiv aufbrechen.
Nationalpark. Der Jadeberg ist der höchste Berg von Taiwan, knapp 4000 Meter hoch. Und dieser Nationalpark, darüber wird Shali Lan uns gleich noch was erzählen, wurde eingerichtet, um das Gebiet der Ureinwohner, das ihnen einmal weggenommen wurde, zu schützen. Ich weiß nicht genau, welche Initiativen und welche Veranstaltungen und so weiter dort stattfinden, das werden wir alles gleich erfahren. Aber jedenfalls ist das ein Gelände hier direkt am Fuß der Berge, wo das Zentralmassiv beginnt und wo wir jetzt so langsam hineinfahren, wo dieses indigene Volk der Bunung sich, wo das früher gelebt hat und von wo es teilweise eben vertrieben wurde, weil dieses Land wahrscheinlich zum Holzabbau gebraucht wurde.
Wir sitzen im Schatten hoher Bäume auf einer Holzterrasse, die den Blick auf ausgedehnte Reisfelder freigibt. Auf der anderen Seite der Straße, die in den Jadeberg-Nationalpark führt, befindet sich ein Informationszentrum für die Besucher, die hier ihre Trekkingtouren durch das Hochgebirge starten. Shali Lan wird von Yabus begleitet, eine junge Frau, die ähnlich wie Yabun Yuma halb chinesische, halb indigene Wurzeln hat. Sie arbeitet mit Shali Lan zusammen an Initiativen zur Bewahrung der einheimischen Traditionen. 20 Jahre nach Beginn der japanischen Kolonialherrschaft über Taiwan wurde die Situation der Ureinwohner in dieser Region immer schwieriger.
Die Geschichte ist so, dass ab 1915 es eben im Zuge des Vordringens der Japaner in die Berge zu bewaffneten Konflikten kam. Und um 1920 herum haben die Japaner dann im großen Stil moderne Feuerwaffen in die Berge geschafft. Teilweise Sachen, die sie im russisch-japanischen Krieg von 1905 erobert hatten, die ihnen in die Hände gefallen waren. Und um diese schweren Waffen in die Berge zu schaffen, musste die Straße angelegt werden, an deren Rand wir hier sitzen und die in die Berge hineinführt. Und dann hat man sich einer Taktik bedient. Man hat nicht die Siedlungen der Ureinwohner direkt beschossen, aber die Felder drumherum, um den Leuten Angst zu machen, um sie einzuschüchtern und sie dazu zu bewegen, ihre ursprünglichen Siedlungen zu verlassen. Diese Reisfelder, die wir hier sehen, die wurden dann ebenfalls von den Japanern angelegt. Hier wurden Häuser gebaut und dann hat man zuerst die Kinder sozusagen gewaltsam hier runtergebracht, in die Schulen geschickt und dann hat man den Eltern und den Älteren gesagt, pass auf, eure Kinder sind doch bereits hier unten, wir haben alles vorbereitet. Es gibt hier eine Möglichkeit, Reis anzubauen, es gibt Unterkünfte für euch. Und dann sind nach und nach eben ab den 1920er Jahren hat man die Bunung also systematisch aus den Bergen vertrieben für den Kampferholzabbau.
Kampferholz war ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Zelluloid, das in immer größeren Mengen in der Filmindustrie gebraucht wurde. Deshalb besaß die japanische Kolonialverwaltung ein Monopol für den Handel mit dem wertvollen Rohstoff. Als die Japaner 1945 die Insel verlassen mussten, wurde die Situation der Ureinwohner nicht wirklich besser, meint Charlie Lan.
Es gab ein kurzes Interregnum. Die Japaner waren gegangen und dann kamen so allmählich die Chinesen, aber hatten noch nicht die Kontrolle richtig etabliert über die gesamte Insel, zumal im Hochland. Und da gab es einen Versuch von einigen, eben doch wieder zurückzugehen in die ursprünglichen Jagdgebiete. Aber das war eben nicht so leicht. Inzwischen gab es Strukturen. Inzwischen hatten die Leute hier in den neuen Siedlungen Wurzeln gefasst. Und ab den 70er Jahren hat die Kuomintang-Regierung dann diese Nationalparks eingerichtet und hat gesagt, es geht um Umweltschutz, es geht um den Schutz besonders gefährdeter Tierarten und so weiter. Aber er sagt, die Belange der Ureinwohner wurden dabei eben weitgehend übergangen. Und nachdem das mal zum Nationalpark erklärt wurde, war es dann sowieso verboten, dass dort die indigene Bevölkerung sich wieder ansiedelt. Also Nationalpark heißt, da sollen eigentlich keine menschlichen Siedlungen drin zu finden sein.
Taiwans Zentralmassiv gehört zur Ökoregion der subtropischen immergrünen Wälder, die abgesehen von der Südspitze fast die gesamte Insel umfasst und deren Fauna ausgesprochen vielfältig ist. Etwa 400 Arten von Schmetterlingen leben hier, über 500 Vogelarten und mehr als 17.000 Arten von Insekten. Jahrtausende lang war das Zentralmassiv außerdem das angestammte Lebensumfeld und Jagdgebiet der Ureinwohner. Was ist dadurch verloren gegangen, will ich von unseren einheimischen Gesprächspartnern wissen, dass die indigenen Völker nun nicht mehr hier leben.
Charlie Lang arbeitet ja auch oft als Bergführer und ist oft in den Bergen unterwegs und sagt, das ist für ihn auch ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn er mit älteren Mitgliedern seines Volkes dort unterwegs ist, die eben noch genau wissen oder in Erinnerung bewahrt haben, vielleicht aus Erzählungen, vielleicht aus eigener Erfahrung, wie man sich früher in den Bergen verhalten hat. Also es gab immer bestimmte Regionen, die Gunung sozusagen verehren die Berge. Es gab bestimmte Rituale, wenn man dort hingegangen ist, dass man den Göttern Opfer gebracht hat und so weiter. Und dieses Wissen ist natürlich verloren gegangen. Es ist verloren gegangen, weil man nicht mehr in den Bergen lebt wie früher. Es ist verloren gegangen, weil man dem Anpassungs- und dem Assimilierungsdruck verschiedener Mehrheitsregime und Gesellschaften unterliegt. Also dem chinesischen, dem japanischen, auch der Einfluss der christlichen Missionare spielt da eine Rolle. Die Mehrheit der indigenen Bevölkerung Taiwans hängt heute der christlichen Religion an. Da ist natürlich auch dieses Wissen verloren gegangen. Erwähnt ein Beispiel, wenn man früher in den Bergen unterwegs war und gestolpert ist, hingefallen ist, dann hat man den Stein, über den man gestolpert ist, mitgenommen, um zu verhindern, dass ein Teil der eigenen Seele an diesem Ort bleibt.
Jabus schaltet sich ein, als Stefan nach der Haltung der Ureinwohner zu den verschiedenen Einwanderungswellen vom Festland fragt, deren Nachfahren heute den größten Bevölkerungsanteil in Taiwan stellen. Sie ist in Taipeh aufgewachsen und kennt auch die Seiten der Geschichte, die von der Mehrheitsgesellschaft nicht richtig wahrgenommen werden.
Ich habe jetzt natürlich doch gefragt nach dem Konflikt zwischen China und Taiwan oder auch dem Konflikt zwischen Taiwanern, die seit 200-300 Jahren in Taiwan leben und den Festländern, die im 20. Jahrhundert hierher gekommen sind und was da ihre Einstellung zu ist als Angehöriger der indigenen Bevölkerung. Und sie sagt, eigentlich gibt es in ganz Ostasien so eine auf den chinesischen Schriftzeichen beruhende Kultur, die sich über China, Japan, Korea, Teile von Vietnam und so weiter erstreckt, die ursprünglich mit ihrer Kultur, der indigenen Kultur der Wohnung, gar nichts zu tun hat. Und natürlich beobachtet sie diese Konflikte und weiß um diese Konflikte. Aber was sie aus ihrer Sicht dazu sagt, ist eben die Chinesen, und darin begreift sie dann auch die chinesischstämmige Mehrheitsgesellschaft hier in Taiwan mit ein, die haben nie richtig zugegeben, dass sie uns kolonisiert haben. Selbst das Wort Kolonisierung, Kolonialismus im Chinesischen ist eigentlich so geprägt von seiner Semantik, dass es immer nur auf das anwendbar ist, was die Westler in Asien angerichtet haben. Also die Engländer und die Franzosen, die Deutschen sind nach China gekommen und haben hier Kolonien errichtet, und das stimmt auch. Aber es ist sozusagen aufgrund der Semantik dieser Begriffe nicht möglich, davon zu sprechen, dass die Chinesen hier zum Beispiel die indigene Bevölkerung kolonisiert haben.
Wenn der Konflikt zwischen den Chinesen auf dem Festland und den Chinesen auf Taiwan, der uns eigentlich nichts angeht, ausbrechen sollte, sind wir natürlich doch betroffen, sagt Charlie Lan. Viele Ureinwohner sind im Militär, weil das Engagement in den Streitkräften größere Aufstiegschancen in der Mehrheitsgesellschaft bietet. Insgesamt habe sich die Situation der indigenen Völker im demokratisch regierten Taiwan heute verbessert, meint er. Aber das entbinde die Gesellschaft nicht von ihrer historischen Verantwortung.
Ja, also er sagt, natürlich, erstmal kann man zustimmen. Unsere Situation ist besser, als sie vor einigen Jahrzehnten gewesen ist. Es gibt mehr Möglichkeiten, unsere Anliegen vorzubringen, mehr politische Repräsentanz. Es gibt eine gewisse Förderung unserer Kultur und Sprache. Zum Beispiel Angehörige, Kinder, Schüler dieser indigenen Völker können jetzt zumindest ein oder zwei Stunden in der Woche auch Unterricht in ihrer eigentlichen Muttersprache haben. Aber er sagt, den eigentlichen Vergleich, den man anstellen muss, ist nicht zu dem, wie es uns vor 30, 40 Jahren gegangen ist, sondern der eigentliche Vergleich ist, was wir alles verloren haben, so an unserer ursprünglichen Lebensweise. Und da fällt das, was man jetzt sozusagen positiv in die Waagschale werfen kann, nicht so richtig ins Gewicht. Ein mangelndes Bewusstsein in der Mehrheitsgesellschaft führt dann dazu, dass sie sagen, wieso beschweren sich die Ureinwohner denn immer noch? Wir fördern sie doch, wir tun doch so viel für sie und sie wollen immer noch mehr. Und er sagt, naja, wir wollen erstmal, dass das sozusagen ein Konsens gibt, dass die Leute anerkennen, was uns alles genommen wurde in der Vergangenheit. Denn wir haben mal vollkommen selbstständig gelebt. Wir waren mal nicht davon abhängig, dass die Regierung uns fördert und uns Almosen gibt, sondern wir waren sehr wohl in der Lage, für unsere eigenen Belange zu sorgen. Und das hat man uns genommen.
Auf der Rückfahrt nach Hualien halten wir an einem Parkplatz am Meer, auf dem sich auch ein kleiner Tempel befindet, der der Bodhisattva Guan Yin geweiht ist. Ich finde das Abbild der Göttin vor dem Hintergrund der pazifischen Brandung wunderschön. Für Stefan ist das Alltag. Solche Tempel sind in Taiwan fast so häufig wie die 7-Eleven-Geschäfte, die es an jeder Straßenecke gibt, meint er, auch in den kleinsten Dörfern. Ich frage meinen Reisegefährten, wie er das Pendeln zwischen den Welten erlebt.
Inzwischen ist das Teil meines Way of Life und meiner Routine. Ich stelle immer wieder fest, dass ich im Grunde sehr schnell bei Ankunft, sei es in Deutschland, sei es in Taiwan, dann einfach da bin und mich wieder zu Hause fühle. Ich betrachte es als Privileg, zwei Heimaten zu haben. Das Wort gibt es eigentlich nicht im Plural, aber man kann natürlich mehrere haben. Und ich sage immer, wenn ich von Deutschland nach Taiwan oder von Taiwan nach Deutschland fliege, dann fliege ich von der Heimat nach Hause. Also wo ich auch ankomme, fühle ich mich zu Hause und empfinde das als Bereicherung und als Inspiration, dass der Blick eben doch immer wieder anders ist. Bestimmte Ereignisse, der Krieg in der Ukraine zum Beispiel, der in Europa in einer bestimmten Weise wahrgenommen wird, bestimmte Ängste auslöst und in Taiwan wieder ganz andere, nämlich dass es der Insel ähnlicher gehen könnte. Und so ist es mit vielen. Der Aufstieg Chinas, den wir bestaunen und inzwischen langsam feststellen, dass das auch bedrohliche Seiten hat, deren war man sich in Taiwan schon von Anfang an bewusst. Also ich finde das eine gute Ergänzung, zu verhindern, dass man immer nur aus einer Perspektive auf die Welt schaut. Das ist eine Bereicherung und auch immer eine intellektuelle Herausforderung. Dinge, die ich hier erklären muss, Dinge, die ich zu Hause erklären muss, Dinge, die ich hier lerne, die ich dort lerne. Das ergänzt sich ganz gut.
Und wie beeinflusst das dein Schreiben? Also die Tatsache, dass du hier in einer anderen oder auch, könnte schon sagen, in anderen Kulturen, wenn wir jetzt nochmal die heutigen Gespräche dazu nehmen, lebst, verändert das dein Blick auf die Welt und dein literarisches Arbeiten?
Natürlich. Also wenn man sich die letzten beiden Romane anschaut, Gott der Barbaren im 19. Jahrhundert in China und Pflaumenregen, so ein Familienepos im Taiwan des 20. und frühen 21. Jahrhunderts, hätte ich natürlich anders gar nicht schreiben können. Also da ist einfach so eine über die Jahre hinweg gewachsene Vertrautheit mit der Kultur im Großen, aber auch mit dem Alltagsleben, den Gewohnheiten der Menschen im Kleinen. Und interessant sein wird zu sehen, wenn ich, was ich ja auch vorhabe, in Zukunft auch wieder Romane schreibe, die in Deutschland und Europa angesiedelt sind, ob sich da dann auch der Blick verändert hat. Das sind ja Veränderungen, deren man sich selbst gar nicht immer bewusst ist. Die geschehen einfach und inspirieren einen auf eine Weise, die man später so zu realisieren beginnt, wenn man sich das fertige Produkt anguckt. Also darüber kann ich gar nicht so genau Rechenschaft abgeben. Aber ich komme natürlich auf Themen, auf die andere nicht kommen. Und ich habe eine Vertrautheit hier in Taiwan zumindest mit der Gesellschaft, ohne die es einfach nicht möglich gewesen wäre, so ein Buch wie Pflaumenregen zu schreiben.
In seinem 2021 in Deutschland erschienenen Roman Pflaumenregen schildert Stefan Thurme am Beispiel einer Familie die Veränderungen und Umwälzungen der taiwanischen Gesellschaft in den letzten drei Generationen. Ende der japanischen Kolonialherrschaft, forcierte Sinisierung mit der Ankunft von über einer Million Festlandchinesen nach dem Zweiten Weltkrieg, Militärdiktatur unter Chiang Kai-shek, und die Verwandlung in eine lebendige Demokratie. Auf dem Demokratieindex der britischen Zeitschrift The Economist steht Taiwan 2023 auf dem 10. Platz noch vor Deutschland. Und wenngleich die Vergangenheit oft wie ein dunkler Schatten über der Gesellschaft hängt, profitiert die Insel doch von ihrem Erbe. Unter der japanischen Kolonialherrschaft wurde durch bessere Bewässerung und die Einführung von neuen Reissorten der landwirtschaftliche Ertrag erheblich gesteigert. Reis, Tee, Bananen und Ananas sind heute wichtige Exportprodukte, die vor allem nach China und Japan geliefert werden. Unter der Alleinherrschaft der Kuomintang hat Taiwan den klassischen Aufstieg der asiatischen Billiglohnländer vollzogen und erst T-Shirts, Turnschuhe und Barbie-Puppen produziert, dann Transistorradios und andere Elektronikartikel. Inzwischen ist die Insel der weltweit wichtigste und führende Produzent von Halbleiterchips, ohne die zum Beispiel Apple kein iPhone produzieren könnte. Was könnte und was sollte der Platz Taiwans in der Weltgemeinschaft sein?
Ja, sie sollten einen anerkannten Platz haben. Sie sollten anerkannt sein als sozusagen vollwertiges Mitglied der Weltgemeinschaft. Das ist eine Phrase, aber wenn man sich anguckt, wie marginalisiert Taiwan ist, politisch und diplomatisch und so weiter, dann ist das hier eben eine reale Sehnsucht, wahrgenommen zu werden. Das wird nicht ohne weiteres möglich sein. Man kann jetzt nicht, Deutschland kann nicht diplomatische Beziehungen mit Taiwan aufnehmen. Das würde die Krise zur Eskalation bringen, das ist klar. Aber unterhalb dieser Schwelle kann man eben doch sehr viel für Taiwan tun. Die Pandemie war so ein gutes Beispiel, wo man gezeigt hat, wie gut die das hier gemacht haben, wie viel Know-how und wie viel Erfahrung da drin steckte und wie schwer es war, das dem Rest der Welt zu vermitteln. Also Taiwan kann nicht der Lehrer der Welt sein, aber es gibt eine bestimmte Kompetenz, zum Beispiel im Umgang mit China, eine kulturelle Kompetenz, eine Kenntnis der Geschichte, der Sprache. Wenn man sich mit China auseinandersetzen will, aber es immer schwieriger wird, zum Beispiel für Journalistinnen und Journalisten, für Studierende ein Visum zu bekommen, um in China zu sein, könnte Taiwan da eben ein Tor sein. Und auf diese Rolle könnte das Land in vielfältiger Weise spielen und nicht immer nur als mögliches Opfer einer chinesischen Aggression gesehen werden oder als Produzent von Halbleitern, die wir dringend brauchen, uns ansonsten aber für das Land nicht interessieren. Da fühlen sich die Menschen hier zu Recht einerseits marginalisiert und dann, wenn sie beachtet werden, gleich auch wieder instrumentalisiert und nur auf ein bestimmtes verengtes Interesse reduziert. Es ist ein unglaublich vielfältiges Land. Ich habe jetzt 14, 15 Jahre hier gelebt und habe zum Beispiel heute wieder im Umgang mit den beiden Mitgliedern der Bunung-Minderheit vieles gelernt. Und vor ein paar Tagen war ich zum ersten Mal auf der Insel Tinmen und habe wieder einen anderen Blick festgestellt. Also ich, nach 15 Jahren, kriege so langsam ein Gespür dafür, wie kulturell vielfältig und reich das hier ist. Und davon könnte die Welt auch noch ein bisschen mitnehmen und lernen.
Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan. Von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 3.